Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hi Samuel, grüß dich.
Na, alles gut?
Ja, soweit schon. Mit Ausnahme der Tatsache, dass es hier tief in der Nacht ist, weil wir uns so verquatscht haben. Nicht nur wegen dem Material, was wir heute besprechen wollen, sondern in ganz vielen anderen Sachen. Von daher hoffe ich einfach mal, dass wir keine stundenlange Episode aufzeichnen und das irgendwie kurz hinbekommen. Aber schauen wir mal, was wir diese Woche so oder diese Folge so im Petto haben.
Ja, dann lass uns doch direkt starten, denn wir haben echt einiges vor heute. Du hattest einen Link geteilt zu einer Browser-Extension, Casper. Nein, Quatsch, das war ich.
Stimmt, du genau. Warst das. Ich habe einen anderen geteilt.
Du hast auch eine Extension, genau.
Aber es ist schon spät.
Es ist wirklich spät, ja. Aber Casper wurde nämlich von einer Datenschutzbehörde mit einer Strafzahlung belegt. Die sind nämlich hingegangen und haben LinkedIn gescrapt. Das war ganz spannend. Also das war eine Browser-Extension, die dann eben, ja, ein paar Daten von LinkedIn gezogen hat und gespeichert hat. Und deswegen mussten sie, wie waren es, 240.000 Euro bezahlen. Weil das ist dann in einem Breach gelandet. Aber du hattest auch eine Extension, die war noch ein bisschen spannender.
Genau, ich glaube, bei Casper war es doch so gewesen, die haben Daten abgezogen, unabhängig quasi der Privatsphären-Einstellungen der Personen und das dann auch gewinnbringend verkauft. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht als OSINT-Tool gar nicht so schlecht, wenn man solche Informationen bekommt, aber hier auf nicht ganz so legalem Wege erhoben. Und wenn wir bei dem Thema sind, nicht ganz so legal erhoben, fand ich es interessant. Da gab es jetzt vor kurzem Berichterstattung zu einem Extension, das hieß OSINT Sync. Und das sollte, zumindest war die Beschreibung, bei gewissen Webseiten, wenn man diese Extension dann aufgemacht hat und da waren dann E-Mail-Adressen, Telefonnummern und dergleichen, dann konnte man die über diese Extension direkt bei diversen OSINT-Dienstleistern abfragen, also unter anderem IntelX oder EPEOS oder auch RocketReach. Und dazu musste man einfach nur seine API von diesen Dienstleistern in diese Extension eintragen. Und jetzt wirst du vielleicht schon sagen, Mensch, so ganz toll ist die Idee vielleicht nicht.
Ja, genau, denn das Tool hat dann auch so den ein oder anderen Redirect durchgeführt und sich eben die Zugangsdaten abgezogen. Und das ist natürlich fatal, vor allem wenn man sich dann überlegt, dass wahrscheinlich die Leute, die so ein Tool nutzen, eher sensible Daten da abfragen, die in so einer Recherche anfallen. Also muss man auf alle Fälle aufpassen, was für ein Tool man verwendet, aber das predigen wir ja auch immer, aber da sind wir nicht die Einzigen.
Ja, auch bei diesem OSINT Sync ist ja nicht nur das Problem, dass vielleicht das, was wir abfragen, irgendwohin abfließt, sondern dieser Mensch, der dahinter steckt, hat ja dann auch die API-Zugänge zu diesen Plattformen, wofür man einen Haufen Geld bezahlt. Und wenn man Pech hat, sind dann die ganzen Credits auch verpufft, weil sie anderweitig genutzt wurden. Also es ist tatsächlich aus zweierlei Sicht relativ schwierig. Und ja, wie immer, wir predigen, passt bei Tools auf. Manchmal schimpfen wir auch bei Tools. Und ich habe immer so das Gefühl, egal was wir sagen, es gibt immer noch viele Menschen, die glauben, ach Mensch, so ein Tool ist hilfreich, ist klasse. Und deswegen gibt es auch genug Webseiten, die auch sagen, das sind die 10 besten Tools, das sind die 20 besten Tools. Und wir könnten eigentlich jede Folge so eine Webseite uns mal angucken und besprechen. Haben wir bisher in der Vergangenheit nicht gemacht. Aber dieses Mal können wir gerne noch ein bisschen näher auf so eine schöne Toolsammlung eingehen.
Genau, denn OSINT UK hat einen Artikel verfasst, State of the Market, in dem sie beschreiben, ja, diese ganzen kostenlosen Tools, die sind ja sowieso Grütze. Und hier, wir haben euch mal zusammengestellt, was die besten Tools, die besten kostenpflichtigen Tools sind, die ihr für eure OSINT-Recherchen nutzen könnt und haben das dann in ganz viele Kategorien klassifiziert, also Personensuche, Online-Marketplace, Threat Intelligence, Breach Data, also ganz viele verschiedene Themengebiete. Was ich hier ganz spannend fand, war, wenn man sich den Autor anguckt, den Steve Adams, der arbeitet für eine Firma, die nennt sich Scope Now. Wenn man sich dann diese Liste anschaut, dann ist tatsächlich das Tool von Scope Now das Tool, das am häufigsten auftaucht. Und ja, das hat für mich immer so einen kleinen Geschmack, ne? Ich meine, das ist auch eine Form von Marketing, Content-Marketing. Aber man sollte sich immer vor Augen führen, wer veröffentlicht denn da gerade die Top 10 Tools oder eben so eine Toolsammlung? Was könnte das Interesse dahinter sein? Warum tauchen da die Tools auf und manche Tools vielleicht nicht? Und warum wird da ausgerechnet diese Kategorie aufgestellt? Ich für meine Selbstständigkeit suche ich auch immer wieder gewisse Tools, jetzt nicht unbedingt OSINT per se, aber die eine bestimmte Aufgabe bewältigen, und dann recherchiere ich auch immer ganz gerne, was gibt's da für Alternativen, was gibt's da für Tools. Und bei fast jedem Online-Anbieter, die irgendeine Plattform oder sonst was zur Verfügung stellen, gibt es eigentlich immer so eine Seite, auf der sie ihr Tool mit anderen Tools vergleichen, was aber ganz oft auch so ein bisschen getarnt ist als Artikel, so die besten 10 Tools für Online-Marketing, Newsletter oder sonst was. Und dann taucht da halt das eigene Tool auf und dann irgendwie 9 Tools, die es teilweise gar nicht gibt oder die halt total schlecht sind und im Vergleich zu dem beworbenen Tool dann abstinken tatsächlich.
Du hast ja auch gesagt, dass die Kategorien, in denen diese ganzen Tools eingeteilt sind, teilweise sehr diffus sind. Und das war auch wieder für mich ganz interessant zu sehen, dass es, also wenn ich mir das angucke, noch nicht mal für mich hilfreich, weil da gar nicht steht, was können die Tools, wofür werden sie eingesetzt, sondern tatsächlich irgend so eine Kategorie Social Media Research. Da waren sie irgendwie alle drin, aber dann gab es auch die Kategorie Online Marketplace Data, wo dann 2 Anbieter drin standen. Über den einen sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr, den anderen hast du gerade eben schon erwähnt. Und gerade das Thema Online Marketplace, da kenne ich mindestens 2 Plattformen, die dort viel besser geeignet sind. Also Plattformen, die auch in der Versicherungsindustrie genutzt werden, sodass ich nicht guten Gewissens diese beiden Tools empfehlen könnte, sondern wirklich spezialisierte da drauf. Aber da siehst du halt wieder, das ist eher, wie du es gesagt hast, so ein getarnter Marketingartikel. Und was hier auch noch drin ist, also dieser Artikel richtet sich an ein Zielpublikum in England, in Großbritannien. Also von daher relativ viele Tools aus Großbritannien. Aber ansonsten sind auch andere Tools aufgelistet mit so kleinen Flaggen, wo die denn herkommen. Ja, und es ist auch irgendwie für mich so ein bisschen interessant, so die englischen Tools sind als erstes gelistet und dann die anderen, was ja so ein bisschen Dark Pattern ist. Also das, was oben steht, muss ja besser sein als das, was unten drunter steht. Und dann haben wir uns vorher ganz lange unterhalten über die verschiedenen Tools, die es da so gibt. Und schlussendlich haben wir dann auch eins uns angeguckt aus Deutschland. Da waren wir erstmal ganz stolz drauf, dass wir in der Deutschlandflagge drauf gefunden haben. Und dann hattest du ja die Frage gestellt hier, Maltego steht drauf als deutsche Firma. Ist das denn überhaupt eine deutsche Firma?
Genau, ich habe mich nämlich an die Zeit von Patera erinnert, wo sie noch ein bisschen weiter südlich auf dem Globus unterwegs waren. Aber das hatte dann irgendwie bei uns so ein bisschen den Jagdreiz geweckt. Und dann sind wir beide ins Handelsregister abgetaucht. Was hast du denn da entdeckt?
Genau, das ist auch der Grund, weswegen es jetzt schon arg spät ist, weil wir im Zuge der Vorbesprechung so viel wieder recherchiert haben, was eigentlich gar nichts mit der Folge zu tun hatte. Aber jetzt festgestellt haben, wir können ja mal quasi so eine Live-Recherche machen. Also Maltego mit Sitz in München, können wir ins Handelsregister reingehen und können uns angucken, wem gehören die denn? Und das ist das Schöne am deutschen Handelsregister. Man kann sich das inzwischen kostenlos angucken und dann stellt man fest, Maltego Technologies GmbH, also die Firma hinter Maltego in München, gehört zu 49% einer Firma, die heißt CBWH Bayerco GmbH. Und zu 51% einer Pixelverwaltungs GmbH. Also der Hauptanteilseigner ist diese Pixelverwaltungs GmbH. Guckt man sich diese jetzt im Handelsregister an, stellt man fest, die gibt's gar nicht mehr. Die ist in eine andere Firma aufgegangen und dann guckt man sich diese Firma an, stellt man auch fest, die gibt's auch nicht mehr. Und schlussendlich ist die auch in dieser CBWH Buyer Co. aufgegangen. Also die ist gelistet als 49-prozentiger Anteilseigner, aber quasi als Rechtsnachfolger der Pixel Verwaltungs GmbH hat die jetzt 100% der Anteile. Gut, soweit nicht ungewöhnlich. Und jetzt könnte man sich aber angucken, wer steckt denn dahinter? Und wenn man sich diese Firma jetzt anguckt, stellt man fest, dass die zu 100% einer Firma gehört, die heißt CBWH Topco GmbH, also die nächste Firma. Und wenn man dann guckt, wem gehört diese denn, dann stellt man fest, dass wir in den USA landen bei einer CBWH Holdco LLC. Also es gibt durchaus gute Gründe, solche Firmenstrukturen zu etablieren und so zu haben. Aber interessant ist es schon, weil wir jetzt feststellen, Maltego ist dann gar keine deutsche Firma, sondern eine amerikanische Firma. Also zumindest hört der Rechercheweg für uns dort auf. Denn diese LLC, die in Delaware sitzt, da sehen wir die Anteilseigner nicht. Aber es gibt Presseberichterstattung dazu. Das ist ein amerikanischer Fonds, der Maltego schlussendlich zu 100% gekauft hat. Also müsste man eigentlich auch hier an OSINT UK schreiben und sagen, macht mal die deutsche Flagge weg. Das ist ein amerikanisches Tool. Also mal eine schnelle, spannende Firmenrecherche.
Genau, ja, ich fand das tatsächlich sehr klasse, da mal ein bisschen einzutauchen und zeigt mal wieder, gerade so Firmenrecherchen sind wahnsinnig spannend, weil man selbst bei legalen Firmen ganz oft diese Firmenkonstrukte hat. Und wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat, dann ist das im ersten Moment so, oh, da stinkt doch irgendwas, das ist komisch, warum gehört denen so viel Prozent und warum ist die jetzt schon geschlossen und da gibt es die nächste. Und es zeigt aber auch so ein bisschen, man muss sich weiterhangeln, ne? Denn du hattest ja zuerst diese, ich habe den Namen nicht mehr, Pixel. Pixel-Verwaltungs GmbH, die angeschaut. Und bei der ersten Suche ist die ja dann nicht aufgetaucht im Handelsregister, weil der Haken bei den gelöschten Firmen nicht gesetzt war. Und das ist halt auch wieder so dieses, okay, ja, es wäre eigentlich schön, wenn das Handelsregister defaultmäßig auch die gelöschten Firmen mit anzeigt, aber auch ein guter Reminder, da immer dran zu denken, den Haken zu setzen, beziehungsweise wenn man kein Ergebnis findet, dann eben auf die Fehlersuche zu gehen.
Und ganz spannend finde ich ja, und das hast du ja rausgefunden, dass bei anderen Plattformen wie zum Beispiel Northdata was komplett anderes drinsteht, also irgend so eine deutsche Stiftung, durch die RAG-Stiftung, die scheinbar dahinter steckt. Also entweder hat Northdata andere Erkenntnisse, wer hinter der Firma in Delaware sitzt, oder die haben vielleicht hier die Daten falsch aggregiert, was meine persönliche Vermutung wäre, oder es ist irgendetwas, was veraltet ist. Also von daher war es auch interessant zu sehen, was ist denn in einer Sekundärquelle drin und im Vergleich zu dem, was in der Primärquelle drin steht. Und jetzt merkt ihr, was wir dann so die Stunde vorher getan haben. Wir haben einfach mal wild Firmen recherchiert. Aber nicht nur deutsche Firmen, sondern wir sind auch gleich nochmal in England unterwegs. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Tools und Tool-Landschaften. Denn da hat diese Organisation und diese Community OSINT UK, die übrigens auch eine Firma in UK ist, aber die hat dann einen weiteren Artikel geteilt über das Thema kostenlose Tools. Was war denn da so die Quintessenz dieses Artikels?
Ja, im Prinzip die Quintessenz hier war, ja, pass auf, was du für Tools nutzt, weil wenn die kostenlos sind, dann taugen die sowieso nichts. So ein bisschen ist das natürlich auch das, was wir immer sagen. Wenn etwas kostenlos ist, wenn etwas dir zur Verfügung gestellt wird, dann muss man sich die Frage stellen, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Weil so ein Tool zu betreiben, da sind Kosten für die Webseite, für den Server, man muss das entwickeln, man muss das weiterentwickeln, Updates einspielen. Also das unterhält sich ja nicht von alleine. Und dann ist immer die Fragestellung, okay, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Und wer steht dahinter? Habe ich da vielleicht ein Risiko, dass jemand an diese Daten meiner Recherche gelangt, die ich natürlich schützen möchte? Und es gibt viele, viele Anwendungsgebiete von OSINT, wo es elementar ist, dass eben niemand anderes davon weiß, dass ich gerade recherchiere und wozu genau ich recherchiere. Und natürlich gibt es auch rechtliche Fallstricke bei dem ganzen Thema. Also ich kann natürlich nicht einfach Daten irgendwo eingeben und jemand anderes verarbeitet die dann. und dann taucht das auf einmal in einem Leak auf. Das wäre natürlich auch fatal. Ja, aber wenn man sich dann halt so anschaut, UK OSINT Community, die aber eine Firma sind, wo irgendwie ganz viele UK-ansässige und internationale Tool-Anbieter auch dahinter stecken, aber lassen wir das mal so ein bisschen außen vor, sagen, ja, kostenlose Tools sind alle doof und hier ist übrigens unsere Liste mit den tollen kostenpflichtigen Tools. Wobei, da gucken wir uns ja jetzt eine Firma auch nochmal ein bisschen genauer an.
Ja, ich muss bei diesem Artikel so schmunzeln, denn die Quintessenz, hast du ja gerade gesagt, ist kostenlose Tools, musst du aufpassen, Sicherheitsbedenken, die müssen transparent sein, steht alles im Artikel drin, ist total witzig. Und der Hauptsponsor und Gründer von OSINT UK ist ja eigentlich OSINT Industries. Und OSINT Industries hat ein Geschäftsmodell, wo sie sagen, Strafverfolgungsbehörden, Journalisten und NGOs bekommen das Tool umsonst. Also potenziell, glaube ich, 90% aller Anwender bekommen das umsonst. Und die bekommen nicht nur das Tool umsonst, die bekommen auch Training umsonst. Und deswegen fand ich das so witzig, dass man sich dann hinstellt, auf dieser Plattform und sagt, ey, kostenlose Tools, musst du echt aufpassen. Aber eigentlich ist dieses Tool auch kostenlos für die meisten Anwender. Also ich als Privatmensch muss dafür bezahlen und es ist auch ganz nett. Aber auch beim Stichwort Transparenz hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir nicht ganz genau wissen, wer sich dahinter verbirgt, weil die als Mehrheitsanteilseigner eingetragen sind, meines Erachtens Fake-Personen oder Fake-Firmen sind. In England geht das ganz einfach, sowas einzutragen. Also von daher musste ich schon sehr schmunzeln, als ich diesen Artikel gelesen habe. Was auch da drin stand, so ein bisschen, man muss halt aufpassen, wie gut sind diese kostenlosen Tools und wie ist die Technik dahinter. Und da hatte ich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen Aha-Erlebnis bei OSINT Industries. Ich gehe immer gerne hin und frage Accounts ab, die ich kenne. Also eigene Accounts, zum Beispiel eigene E-Mail-Adressen. Ich habe so eine ganz alte Hotmail-E-Mail-Adresse, die nutze ich nicht mehr. Es war meine allererste E-Mail-Adresse. Aber diese nutze ich immer wieder gerne, sowohl in Schulungen als auch um Tools zu testen. Und das hatte ich tatsächlich mal live in der Schulung gemacht. Gesagt, hier Mensch, Schulung und hier gibt's ein Tool und ich zeige euch mal, wie das grundsätzlich funktioniert und habe meine Hotmail-Adresse genommen. Und meine Hotmail-Adresse ist an den Microsoft Authenticator, an die App, an mein Handy gekoppelt. Und in dem Moment, wo ich in OSINT Industries diese Abfrage mache, kommt dann, zack, hier ist die Authentifizierungsanfrage. Und da war ich baff, weil das hatte ich mich sonst nie gehabt, weil diese E-Mail-Adresse ist in der Vergangenheit ganz, ganz häufig geleakt worden mit alten Passwörtern von vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und ich habe, wenn ich in die Microsoft Logfiles reingehe, sehe ich täglich mindestens 60 Einlog-Versuche. Nur keins dieser Einlog-Versuche mit dem alten Passwort hat jemals dazu geführt, dass mein Authenticator sagt, du versuchst dich gerade anzumelden. OSINT Industries macht das konsequent. Und dann habe ich überlegt, Mensch, das kann ja auch an dieser Hotmail-Adresse liegen. Ich habe dann eine andere Outlook-Adresse probiert mit Authenticator. Das Gleiche, wo ich jetzt inzwischen sagen muss, oh, das ist aber gefährlich, wenn ich zu einer Zielperson ermittle und diese bekommt vielleicht den Hinweis, dass sich jemand versucht einzuloggen. Und interessant in dem Zusammenhang war auch, und das war eine kurze Phase bei OSINT Industries, die auch eine Anfrage an irgendeine kanadische Webseite geschickt haben und die Webseite hat wohl irgendeinen Fehler gehabt und hat zu jedem dieser Anfragen in dem Moment einen Account zu dieser E-Mail-Adresse angelegt. Also auch wieder so ein schönes Beispiel. Tool ist ganz toll und klasse, aber A, für sich selbst sollte man das Ganze testen. Und wenn man dann feststellt, dass man solche False Positives hat, dann sollte man die kennen. Und wenn man auch feststellt, dass quasi aktiv etwas getan wird durch dieses Tool, wodurch eine Zielperson alarmiert werden kann, dann muss man sehr vorsichtig sein. Also jetzt kann ich gerne so ein OSINT Industries Bashing betreiben, weil die haben ihre Technik nicht im Griff, die sind nicht transparent, die sind für 90% aller Kunden entsprechend kostenlos. Und ja, dann könnte ich eigentlich diesen Artikel zitieren von OSINT UK, wo dann drin steht, und wenn das alles so der Fall ist, ja, lieber nicht nutzen.
Ich finde, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch dass eben diese Gefahr, dass jemand benachrichtigt wird, das hast du schon ein Stück weit häufig bei gewissen OSINT-Techniken. Aber wenn ich sowas schule, dann weise ich darauf explizit hin. Und die Person, die dann diese Technik einsetzt, die weiß genau um den Umstand und die Gefahr, wenn ich das jetzt mache, dann kann das dazu führen, dass der Benutzer, den ich gerade recherchiere, dass der eine Benachrichtigung erhält. Dann muss ich abwägen als Ermittler, möchte ich das? Möchte ich lieber diese Information? Setze ich meine Recherche der Gefahr aus, dass mein Gegenüber benachrichtigt wird? Oder ist das für mich ein absolutes No-Go und das darf auf gar keinen Fall passieren? Dann muss ich natürlich davon Abstand nehmen. Wenn ich jetzt aber so ein Tool habe, wie Ocean Industries, und ich weiß gar nicht, was wird im Hintergrund alles abgefragt, dann verliere ich die Hoheit über diese Entscheidung. Und das finde ich so fatal. Natürlich ist das bequem, wenn ich direkt tausende Services abfragen kann und die Ergebnisse bekomme. Aber man muss sich halt dieser Gefahr bewusst sein, dass dadurch genau sowas getriggert werden kann. Und dann, da hängen sich ja dann auch wieder andere Fragestellungen hinten dran. Wenn jetzt allein durch diese Abfrage ein Account bei einer kanadischen Plattform angelegt wird, kann ja ein Rechtsanwalt hingehen und sagen, ja, Moment mal, wieso ist denn da jetzt dieser Account angelegt worden? Haben Sie da das Ganze beeinflusst? Was haben Sie denn mit der E-Mail-Adresse meines Mandanten gemacht? Haben Sie da vielleicht noch andere Accounts angelegt? Plötzlich kommt man dann in Erklärungsnot. Und diese ganzen forensischen Grundsätze oder Grundsätze einer sauberen Ermittlung, die sollte man da auf alle Fälle beachten. Ich möchte jetzt gar nicht so weit abdriften. Wir haben ja noch einen anderen Punkt, der auch wieder dieses Transparenzthema und ja Einflussnahme ein bisschen hervorhebt in puncto Ocean Industries.
Wir haben jetzt ja festgestellt, so richtig viel Geld können sie ja nicht verdienen, denn die verschenken ja ihr Produkt an fast alle. Und dann habe ich dann scherzhaft schon vorhin gesagt, Mensch, vielleicht haben sie deswegen ein Newsletter gekauft. Also es gibt den Ocean Newsletter mit 21.000 Subscribern. Den haben sie sich jetzt gekauft. Also übrigens, wenn ihr unter diesen Subscribern gehört, eure Daten liegen jetzt bei Ocean Industries. Und unter diesen Subscribern sind bestimmt auch einige, die dafür Geld bezahlen, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Tiers Bezahlmöglichkeiten für den Newsletter, angefangen von $8 im Monat oder ein Jahrespaket. Und ja, jetzt kriegen sie vielleicht dadurch ein bisschen Geld rein, was sie durch das kostenlose Verteilen an Strafverfolgungsbehörden verlieren. Aber das fand ich auch wieder ganz interessant, weil sich uns immer wieder die Frage stellt, wer steckt dahinter? Wo kommt das ganze Geld her? Und es wird wirklich hier sehr, sehr aggressiv Marketing betrieben, sehr aggressiv auf dem Markt vorgegangen. Versteht's mich nicht falsch, ist mit Ausnahme der Microsoft Authenticator Geschichte und Indigo.ca recht cooles Tool. Aber das hat doch alles irgendwie ein bisschen den Geschmäckle. Und wenn man sich dann auch das Auftreten derjenigen anguckt, die dann in dieser Firma sind, beim Messen irgendwie mit so einer Splitterschutzweste rumlaufen und voll vermummt und verschleiert und Baklavas, also wirklich wie so Tactical Airsofter, kann ich persönlich dann schon gar nicht mehr ernst nehmen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also die Quintessenz ist tatsächlich, ohne dass wir jetzt weiter auf den Jungs rumhacken müssen, guckt's einfach, wer dahinter steht, prüft's diese ganzen Tools, also wie gut funktionieren die, wie zuverlässig sind die. Und wenn ihr da irgendwelche Zweifel habt, dann nutzt es einfach nicht. Also es ist jetzt wurscht, egal ob das jetzt dieses Tool ist oder irgendein x-beliebiges amerikanisches Tool oder das vermeintlich deutsche Tool, was doch amerikanisch ist. Also schlussendlich, man geht mit sensiblen Daten dort ins Rennen, man gibt diese dort ein und dann muss ich auch hundertprozentiges Vertrauen haben. Und ja, das kann also durchaus sein, dass auch ein kostenpflichtiges Tool nicht ganz so vertrauenswürdig ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Bashing betrieben, bevor da irgendjemand sauer auf uns wird, weil wir schlussendlich die ein oder andere Firma versuchen zu diskreditieren. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck dieser Übung. Sondern liebe Leute, macht euch selber Gedanken, schaut euch das selber an und macht euch selber ein Bild davon. Aber sagen wir, haben ja vorhin, als wir ein bisschen Maltego durchleuchtet haben, ja festgestellt, da ist ein relativ komplexes Firmengeflecht dahinter. Und schlussendlich gibt's gute Gründe dafür, aber komplexe Firmengeflechte könnten auch dann vorhanden sein, wenn man versucht, etwas zu verschleiern, wenn man versucht, Steuern zu vermeiden. Da haben wir diese Woche ja auch ein schönes Beispiel, wo man versucht, mit einem komplexen Firmengeflecht etwas zu verschleiern. Was hast denn du da rausgesucht, Samuel?
Genau, da gab es nämlich eine investigative Recherche zu Roman Abramowitsch und einem Firmengeflecht, in dem er seine Yachten vermietet hat und das Geld dann ja auf Umwegen wieder zu ihm geflossen ist. Im Prinzip das Ganze so ein ja, Steuersparmodell, Steuerbetrug, weil er quasi seine eigene Yacht mietet und dadurch dann Kosten wieder geltend machen konnte und sich eben Umsatzsteuer und Co. wiedergeholt hat. Also so ein Firmengeflecht kann auch ganz schnell missbraucht werden und ganz andere Gründe haben, als einfach nur Steuern zu sparen oder die Identität zu schützen. Aber das könnt ihr euch dann ja im Detail angucken, wie das lief. Das ist sehr schön beschrieben. Den Link packen wir auch in die Shownotes.
Genau, das kommt wieder vom ICIJ, vom International Consortium of Investigative Journalists und tatsächlich auch Paper Trail Media, also deutsche Investigativjournalisten, die hier wieder ganz, ganz toll recherchiert haben. Also wer ja erfahren mag, wie man so ein Konstrukt aufbaut, soll es nicht zum Nachahmen verführen, aber kann man mit diesem Artikel auch sehr schön lesen.
Ja, dann Korrektiv. Die haben sich mal mit TikTok ein bisschen auseinandergesetzt. Mit dem Thema Desinformation im Rahmen von der Bundestagswahl. Meine Desinformation, da haben wir, glaube ich, die ganzen letzten Folgen immer drüber gesprochen. Und die Bundestagswahl war natürlich jetzt auch wieder ein Höhepunkt, wo es aus ganz vielen Richtungen irgendwie interessant war, wer da so agiert hat. Korrektiv hat sich dann aber auch die Mühe gemacht, diese als Fake erkannten Videos zu melden und haben in ihrem kleinen Experiment dann festgestellt, naja, eigentlich interessiert TikTok das gar nicht so richtig. Vieles dürfte stehen bleiben bei ganz vielen Videos, weil die Reaktion auch erst sehr spät und nur in ganz wenigen Fällen ist dann tatsächlich auch das Video gelöscht worden. Und das zeigt natürlich, die Social-Media-Plattformen, die sind gar nicht so dran interessiert, weil ja provokanter Content, der von den Leuten dann konsumiert wird, der Anklang findet, der ist ja auch gut für die Plattformen. So sind die Leute dort, schauen sich das an. Man weiß vielleicht auch gar nicht, fließt da im Hintergrund noch Geld und der Account zahlt eben an TikTok, um Werbung, Reichweite zu erlangen. Ja, aber das Thema Desinformation ist natürlich ein bisschen größer als nur der Korrektiv-Hintergrund. Die Tagesschau hat nämlich auch über ja, eine junge Frau berichtet, betitelt mit rechts weiblich fake. Tatsächlich hat da eine nicht existente Frau, ich glaube, sie ja, beziehungsweise über mehrere Frauen.
Junge türkische Frau, ne, die sehr gegen den Islam war, sehr also stramm rechts eingestellt war. Und das Schlimme hier dran, also es ist nicht nur der Content dieses Accounts, sondern dass das Ganze auf X stattgefunden hat. Denn du hast gerade über TikTok gesprochen, dass das Korrektiv ja festgestellt hat, TikTok geht schon nicht gegen Falschinformationen vor, also hat eigentlich eine schlechte Content Moderation. Aber ich glaube, sie haben wenigstens etwas. Ich glaube, bei X ist die Content Moderation komplett flöten gegangen. Also das ist ja wirklich der wilde Westen. Und somit können ja dann solche Falschinformationen sich dort noch viel rasanter, viel viraler verbreiten als woanders. Und natürlich unter Nutzung von KI. Ich glaube, das Gefährliche bei Miss- und Disinformation ist tatsächlich, haben wir keine gute Content Moderation und ist diese Information erstmal raus und hat sie eine gewisse Reichweite generiert, dann ist es eigentlich wurscht egal, ob man jetzt da versucht, das zu widerlegen mit eigenen Beiträgen, weil durch diese Viralität des Ursprungsbeitrags, das wird man nicht eingefangen bekommen. Wir haben ja in Europa eine gewisse Rechtslage, dass manche Inhalte gelöscht werden müssen, aber wir stellen fest, dass viele Tech-Konzerne darauf pfeifen und sich nicht dran halten. Und deswegen ist ja immer das, was wir predigen, umso wichtiger für jeden von uns, dass wir in der Lage sind, sowas zu erkennen, dass wir in der Lage sind, auch mal selber zu recherchieren. Stimmt diese Information? Ja, nein, wo kommt das denn her? Was ist die Ursprungsquelle? Aber das ist ja auch Arbeit. Also da hat ja auch nicht jeder Lust drauf, sich hinzusetzen und zu jedem x-beliebigen Social-Media-Beitrag, den er oder sie gelesen hat, in die Recherche einzusteigen. Also ich glaube, ganz häufig schon drüber gesprochen, aber so eine richtige Lösung dafür haben wir eigentlich auch nicht.
Ja, tatsächlich, weil du es jetzt gerade anbringst. Ich meine, dieses Missverhältnis von Aufwand eines Faktenchecks und Desinformation zu entkräften, gleichzeitig auch die geringere Reichweite, das haben wir ja auch schon thematisiert. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion oder die Idee gesehen, auch bei diesen ganzen TV-Debatten, da wurde ja auch dann analysiert, welcher Politiker hat wie viele Falschbehauptungen aufgestellt. Und da war eine Idee, dass gerade bei solchen Sendungen dann die Übertragung einfach zeitverzögert wird und ein Live-Faktencheck im Hintergrund durchgeführt wird. Das heißt, in dem Moment, in dem es gesendet wird, könnte dann schon unten drunter der Hinweis stehen, Achtung, aus dem Kontext gerissen oder handelt sich um eine Falschbehauptung, weil das ist so und so.
Ja, ich glaube, ohne zu sehr ins Politische einzutauchen, wir haben ja alle mitbekommen, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist, aber ich persönlich glaube, auch sowas würde nichts helfen, denn die 20% an Deppen, die eine gewisse Sache glauben wollen, denen ist auch ein Faktencheck im Hintergrund vollkommen egal. Also ob das jetzt im TV gemacht wird oder auf Social Media. Und das ist ja auch so ein bisschen das, womit zum Beispiel die großen Medienhäuser ins Rennen ziehen, beziehungsweise auch so Plattformen wie im Meta-Konzern Facebook, weil sie auch sagen, Mensch, Free Speech, wir wollen die Leute ja nicht gängeln und es gibt ja Community Notes. Also wenn es was zu verbessern gibt, dann wird das quasi die Gemeinschaft schon unter sich ausmachen. Aber wer halt bevorzugt, etwas zu glauben, was nicht stimmt, ich glaube, in vielen Fällen kriegst du den heutzutage auch gar nicht mehr auf die richtige Spur. Es wird immer schwieriger an Social Media. Also ohne zu sehr in diese Diskussion einzutauchen, ist ja auch schon spät. Man kann sich drüber ärgern. Aber wichtig ist für uns, wenn man die Chance hat, dann recherchiert man selber, dann guckt man sich selber Sachen an, kann sich sein eigenes Bild davon machen. Wobei das auch schwierig ist, weil wenn du in einer gewissen Blase gefangen bist, dann kommst du da auch gar nicht so raus. Du wirst ja immer mit dem gefüttert, was du dir vorher angeguckt hast. Und das fand ich jetzt auch im Zuge der Bundestagswahl relativ interessant. Da gab es ja auch einen Videobeitrag von Steuerung F auf YouTube, wo sie TikTok-Beiträge entschlüsselt haben. Und ich hatte das auch selber nachvollziehen können, dass ich irgendwann angefangen habe, auf TikTok rumzuscrollen und bin dann bei Beiträgen der Linken hängen geblieben. Ist jetzt aufgrund außen- und sicherheitspolitischer Ideen, die sie haben, vielleicht nicht meine präferierte Partei. Aber nachdem ich mir 1, 2, 3 Videos angeguckt hatte, war ich in dieser Blase gefangen. Also haben scheinbar dort einen guten Job gemacht, in dem, was sie gepostet haben. Man ist in dieser Blase entsprechend drin und bekommt gar nichts anderes. Und so wie das jetzt auf TikTok der Fall war, sieht das natürlich auch auf anderen Social-Media-Plattformen dementsprechend aus. Und da wirklich, ob man sich die Mühe macht, sich hinzusetzen und von dieser Plattform runterzugehen und woanders zu gucken, eigentlich müsste das jeder tun. Aber wir wissen, das ist schon anstrengend und müßig.
Ja, zum Glück gibt es ja in Social Media auch die ein oder anderen Sicherheitsfunktionen, um es einem einfacher zu machen, zu sehen, mit was für einem Account man es zu tun hat. Ist das hier ein KI-Account oder ist das vielleicht ein verifizierter Account, der zu der Regierung gehört? Aber du hattest da auch ein ganz interessantes Beispiel geteilt.
Ja, eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Negativbeispiel haben zum Thema Social Media, dann ist es inzwischen X, ehemals Twitter. Eigentlich kann man auch Shitter dazu sagen, das passt auch ganz gut. Denn da war ein interessanter Fall. Es gab wohl einen Account einer indischen Regierungsbehörde, die auch verifiziert war mit dem grauen Häkchen. Und dieser Account ist gehackt worden und entweder hat es keinen interessiert, was ich nicht glaube, also seitens dieser Regierungsbehörde, oder Twitter hat nicht reagiert, aber auf jeden Fall führte es dazu, dass dieser Account mit dem grauen Häkchen sich 1, 2, 3 Mal umbenannt hat. Kurze Zeit war es FBI, mit Häkchen, also wenn man dann drauf guckt und sieht dann das FBI-Banner und sieht den Namen FBI und sieht Häkchen, wird man normalerweise davon ausgehen, das ist ein offizieller Account. Allerdings war da, glaube ich, Krypto-Scams irgendwo unten drunter gelistet. Und zu guter Letzt, und dann hat es so ein bisschen die Runde gemacht, war das der Account von Adolf Hitler, der mit einem grauen Häkchen als Regierungsaccount verifiziert war. Also auf Twitter muss man ganz ehrlich sagen, egal was da für ein Häkchen ist und egal was da für eine Verifizierung, für einen Prüfprozess ist, das ist wirklich der wilde Westen und da darf man eigentlich fast nichts mehr glauben. Also hat schon seinen Grund, dass, glaube ich, wir beide dort nicht mehr unterwegs sind.
Ja, vor allem weiß man nicht, wer dahinter steckt. Anders sieht's bei den Foren Cracked und Nolt aus.
Ja, wenn wir beim Thema Hacking sind, in einem Fall wurde der Twitter-Account gehackt und bei den Foren Cracked und Nolt konnte man sich ja auch Hacking-Dienstleistungen einkaufen. Man konnte tatsächlich dort auch gehackte Accounts kaufen. Also in vielen Fällen irgendwie so, ich habe hier einen Netflix-Account, der wurde gehackt, kannst du für günstig Geld haben. Und diese beiden Accounts wurden hops genommen. Da fand ich es ganz interessant, dann in der Berichterstattung im Nachgang, dass man nachvollziehen konnte, dass einige der Services, die von da genutzt wurden, im Hintergrund von einer deutschen Firma betrieben wurden. Und wenn man sich dann anguckt, wer hinter diesen Firmen steckte, also die Namen der Personen, hat man dann festgestellt, dass die doch sehr ähnlich klingen wie die Handles der Administratoren von diesen Firmen. Also dass man wirklich davon ausgehen kann, ohne dass man jetzt im Detail die Ermittlungsergebnisse kennt, aber dass dann diese Personen, die Geschäftsführer und Gesellschafter der deutschen GmbH, tatsächlich die Admins waren, die das Ganze betrieben haben. Also wenn man sich das jetzt aus der Sicht OSINT anguckt, finde ich es relativ spannend, weil wir haben so ein bisschen technisches OSINT, sich den RDP-Service anzugucken, wer steckt denn dahinter, wir sind dann in der Firmenrecherche drin, wir sind in der Username-Recherche drin, also wir werden den Artikel auch für euch teilen, aber auch mal ein spannendes Ding, um sich das durchzulesen, also wer jetzt auf die Suche nach einem gehackten X-Account ist, weiß zumindest mal von zwei Seiten, wo er nicht mehr gucken braucht, weil er da so ein schönes, so ein Seizure-Banner dann sehen würde von diversen Strafverfolgungsbehörden.
Ja, und dein Lieblingstool NorthData ist auch wieder mit dabei in dem Artikel.
Genau, die als Sekundärquelle genannt wurden, wobei ich hätte mir sowas ja immer im Handelsregister angeguckt, weil gesagt, kostet ja nichts und da habe ich die zuverlässigen Informationen, aber in diesem Fall passte das.
Genau, und dann wechseln wir ein Thema zum, ja, Ad-ID-Tracking. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das haben wir die letzten Male schon ein paar Mal angerissen und auch schon ein paar Mal in dem Podcast mit drin gehabt. Aber da hattest du auch nochmal einen sehr spannenden Artikel geteilt, der das im Detail dann nochmal, ja, sehr einfach darstellt, wie das Ganze funktioniert. Was hatte denn der Autor da gemacht?
Ja, schlussendlich ist der Autor dieses Artikels hingegangen und hat das Ganze mal auf seinem eigenen Gerät, seinem eigenen Telefon nachvollzogen. Was sind denn da für Daten, die abfließen? Wo gehen diese hin? Wie funktioniert das? Und das ist so ein bisschen Add-in für Dummies, wo es dann auch technisch erklärt wird, welche Daten fließen ab, auf welchen Marktplätzen werden die nachher verkauft. Also einfach nochmal zusätzlich zu dem, was wir in der Vergangenheit schon ein, zwei, dreimal angesprochen haben, aber hier etwas technischer für diejenigen unter euch, die es interessiert, die sich da auch genau einlesen können, wie funktioniert das ganze Thema. Also wirklich technisch sehr, sehr spannend.
So, ihr merkt, wir huschen durch die Themen jetzt Richtung Ende und wir hatten ja auch schon mal den NDB aus der Schweiz ein paar Mal mit drin, dass sie nicht so gut OSINT machen. Die standen da ja in der Kritik. Und jetzt kam eine Pressemitteilung, dass der NDB Center of Excellence for Open Source Intelligence teilnehmen darf. Und das war dann für dich auch nochmal Anlass, so zu gucken, was ist denn überhaupt dieses Exzellenzcenter für OSINT? Weil weder ich noch du haben davon gehört und auch so in unserer Bubble war das irgendwie unbekannt. Und ja, bist du da auf die Webseite gestoßen? Aber die hatte noch ein paar Geheimnisse offenbart.
Also ganz spannend ist hier, scheinbar gibt es irgendein Center of Excellence, wo kein OSINT-Experte jemals von gehört hat. Also das fand ich schon mal witzig. Also ich habe in England nachgefragt, in Frankreich, in den Niederlanden, bei Leuten, die auch im Staatsdienst sind, und die haben davon noch nie gehört. Und scheinbar ist es wohl aus dem Bereich der Geheimdienste, hier kroatischer Geheimdienst, dass so ein kroatischer Geheimdienstler sich hingesetzt hat und hat gesagt, ich kann jetzt OSINT und ich mache jetzt ein Center of Excellence für OSINT. Und wie gesagt, wir sind durch Zufall, durch diese Pressemitteilung der Schweizer drauf gestoßen. Und ansonsten ist diese Webseite herrlich nichtssagend. Also da steht nicht drin, was die machen, wie die es machen. Da sind überhaupt keine Infos. Aber wieder so kleine, feine Details, die ich immer ganz spannend und toll finde, weil wenn man auf die Webseite drauf geht, und die werden wir auch für euch verlinken, dann steht jetzt nicht, wer da alles mitspielt und mitmacht und wie das Ganze aufgebaut ist. Aber da ist oben in dem Logo sind die ganzen Fahnen. Da ist einerseits die kroatische Fahne zu sehen, die spanische, die französische, die ungarische, die polnische, die italienische und eine EU-Flagge. Aber zumindest mal von den Länderflaggen wäre jetzt so meine Analyse, die sitzen vielleicht schon dort. Und jetzt müssen wir halt mal ein bisschen warten, weil der Nachrichtendienst des Bundes der Schweiz jetzt auch mitspielen darf. Vielleicht ist da auch bald eine Schweizer Flagge. Aber dann haben wir so ein bisschen vorher gefachsimpelt, was könnte denn dahinter stecken? Und wenn man sich anguckt, wie die aktiv sind und wo die aktiv sind, dann haben wir festgestellt, dann ist das vielleicht wieder so ein typisches Behördending. Nicht OSINT, wie wir das verstehen, sondern eher so in Richtung Datenanalyse. Also schon öffentlich gewonnen, aber Datenanalyse, also nicht die klassische, ja, Ermittlungsseite von OSINT, aber definitiv etwas, was wir dann zukünftig beobachten werden. Ich glaube, eins haben wir noch übersprungen, Samuel. Eine witzige Randnotiz. Wir hatten ja auch doch mal dieses Thema gehabt mit diesem Kennzeichenerfassungsgerät, was jemand bei eBay gekauft hat.
Ja, das hat Fahrzeuge waren ja jetzt ein paar Mal Thema durch Leaks, aber auch diese Verkehrsüberwachungskameras, die Kennzeichenlesegeräte, die da einfach im Internet hängen. Wieso? Hast du einen guten Tipp, wie man sich dagegen schützen kann?
Nee, ich nicht, aber da ist jemand auf LinkedIn, der Michal Kahn, der einen ganz tollen Tipp gepostet hat, der gesagt hat, Mensch, also bist ja quasi inzwischen gläserner Mensch mit allem, und sein Privacy-Tipp of the Day ist, jedes Jahr das Kennzeichen zu wechseln, damit du dann zum Beispiel durch ein solches Gerät nicht ganz so einfach nachvollzogen werden kannst. Wir haben geschmunzelt, weil es ist ja klar, dass das in Europa, in Deutschland gar nicht so einfach geht und selbst in den USA mit ein bisschen administrativem Aufwand versehen ist. Aber ja, war einfach für mich so ein witziger Privacy-Tipp, der eigentlich keiner ist, weil es zumindest mal hier keinen Sinn macht, aber so anknüpfen an das, was wir schon mal hatten.
Wobei ich den Ansatz gar nicht so verkehrt finde, regelmäßig sich von persönlich identifizierbaren, ja, Entitäten zu trennen und zu sagen, so, das Kennzeichen habe ich jetzt für ein Jahr genutzt, jetzt kommt quasi das nächste Kennzeichen. So, das Smartphone habe ich jetzt genutzt, ich hole mir ein neues Smartphone, habe eine neue Ad-ID. So, die E-Mail-Adresse, die war für 2024, 2025 nutze ich eine neue E-Mail-Adresse. Und du hast ja auch gesagt, das hat dich an Extreme Privacy von Michael Bezell erinnert. Und ich finde, es muss sich immer so ein bisschen die Balance halten zwischen, ich mache was für meine Privatsphäre, ich sorge dafür, dass ich eine gute digitale Hygiene habe, aber gleichzeitig auch noch lebensfähig bin. Du hast das vorhin so ein bisschen überspitzt ausgedrückt, dann muss man quasi im Wald leben, in der Höhle zurückgezogen, komplett ohne Internet. Und ich glaube, selbst dann hat man keine hundertprozentige Privatsphäre.
Na, wobei jetzt zum Thema Kennzeichen, da fällt mir nochmal so eine witzige Anekdote ein, weil mein Kennzeichen, hast du jetzt gerade angesprochen, man hat vielleicht auch mal ein persönliches Kennzeichen, wo man dann ein bisschen was rauslesen kann zu der Person. Als ich bei der Allianz gearbeitet habe, waren relativ viele Betrugsfälle, wo Hells Angels Mitglieder involviert waren. Und Hells Angels Mitglieder haben immer auf ihren Kennzeichen eine 8 und ein 1 draufstehen, also für HA Hells Angels. Dann habe ich das so schön erklärt, auch im Rahmen von OSINT-Ermittlungen dazu oder überhaupt Ermittlungen, und habe gesagt, Mensch, und wenn da jemand die 81 im Kennzeichen hat, dann kann das schon mal verdächtig sein. Und das hatte ich, glaube ich, in zwei, drei Schulungen erzählt, bis mir dann eingefallen ist, hoppla, fast alle Kennzeichen, die ich hatte, hatten auch die 81 drin, weil Geburtsjahr, also musste ich da auch schon wieder schmunzeln. Das ist immer die Frage, wie man sowas denn auswertet. Und ja, in dem Fall habe ich eigentlich Mist erzählt, weil somit wäre ich auch quasi in diese Betrugsrolle reingerutscht mit meinen Kennzeichen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein Geburtsjahr drin hatte.
Das ist immer die Gefahr, ne? Man muss interpretieren können. Und manchmal muss man seine Meinung auch ändern. Matthias, dein Verhältnis mit KI, ist das kompliziert oder was ist der aktuelle Status?
Ja, ich muss ehrlich sagen, anfangs habe ich diese ganze KI-Welle für überzogen gehalten. Mir sind auch eigentlich keine sinnvollen Use Cases eingefallen im Bereich OSINT. Auch so Sachen, die dann rauskamen, wie nutze ChatGPT, um einen Lebenslauf für ein Sockpuppet zu schreiben, habe ich dann auch immer scherzhaft gesagt, wenn du schon dafür zu doof bist und nicht kreativ genug bist, dann lässt es am besten ganz sein. Aber ich musste meine Meinung zum Thema KI-Anwendungen doch inzwischen revidieren. Und ich habe die letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, damit rumzuspielen und einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Use Cases? Also einerseits für mich als Privatmensch, aber andererseits OSINT. Also kleines Beispiel als Privatmensch. Irgendwo so ein altes Gemälde aus dem Mittelalter abzufotografieren, wo gotische Schrift war, Latein. Und habe ich festgestellt, ChatGPT kann das schon relativ gut übersetzen. Was kein anderes Tool kann. Und im Sinne von OSINT habe ich mir auch mal überlegt, Mensch, wie könnte ich mir jetzt mal was bauen, ohne Programmierkenntnisse, ohne Python oder sowas, um gewisse Sachen zu vereinfachen. Und ich folge ab und zu Telegram-Kanälen, die so ein bisschen von der Lage entlang der Front in der Ukraine berichten. Also einerseits ukrainische Kanäle, die berichten, andererseits russische Kanäle. Allerdings ist das ja alles auf Fremdsprache. Da habe ich mir überlegt, was passiert denn, wenn ich in Telegram hingehe und extrahiere so einen Chatkanal, von mir aus wöchentlich, kannst du ja einen JSON-File machen und dann habe ich dieses JSON-File einfach nur bei ChatGPT hochgeladen und habe geschrieben, folgender Hintergrund, Ukraine und Russland im Krieg, Frontverlauf und jetzt mach mir mal bitte eine Zusammenfassung dieses JSON-Files. Und das war einfach nur just for fun und war überrascht, dass ChatGPT das sehr gut hinbekommen hat. Also nicht nur ChatGPT, sondern auch Gemini bekommt das gut hin und diverse andere KIs. Und ja, das war für mich dann schon sehr, sehr überraschend, dass ich dann auch ohne Sprachkenntnisse aus diesem JSON-File heraus eine schöne Zusammenfassung bekomme. Konnte mir das auch dann tagesweise runterbrechen lassen mit mehr Details. Und dann habe ich festgestellt, da werden viele Ortschaften genannt, die kenne ich gar nicht. Also ich kenne mich ja dort in der Region gar nicht aus. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, kannst du mir das auf einer Karte darstellen? Und das hat er dann anfangs widerwillig gemacht. Also hat tatsächlich, es war so witzig, der hat mir immer so Tabellen ausgespuckt. Weil ich will keine Tabelle, ich will eine Karte haben. Und nach der fünften Anfrage hat er es endlich gemacht und mir das in eine HTML-Karte, wo ich rein- und rauszoomen konnte, ausgespuckt. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn er schon so schlau ist, ob er mir das als KML-Dokument ausspucken kann. Also als Overlay für ein x-beliebiges Kartentool. Wo ich dann auch gesagt habe, gib mir nicht nur die Standorte, sondern auch deine Zusammenfassung des Ereignisses mit einem Zeitstempel. Und das hat er wirklich anstandslos gemacht, sodass ich KML-Files aus einem Telegram-Chat quasi generieren konnte, konnte das dann in dem Fall in Google Maps übertragen oder in ein x-beliebiges Kartentool, wo ich dann im Endeffekt diese ganzen Ereignisse drin habe. Also so ein bisschen wie die UA-Map, falls du die kennst, ja. Nur halt hier mit Unterstützung KI. Und wenn ich mir jetzt überlege, man hat die KI lokal laufen, man hat die in einem automatischen Prozess eingebunden, dann sind wir dabei, dass man sich ganz schnell OSINT-Tools selber bauen kann, wo man weiß, wer dahinter steckt, wo man weiß, wie es funktioniert, wo man das verifizieren kann. Also sich vielleicht ein bisschen unabhängiger von sündhaft teuren Tools macht, die es in dem Bereich auch gibt. Oder hattest du ja einen Vorschlag dazu?
Ja, das hatten wir ja sowieso mal vor. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre ein Weltklasse-Vortrag für die diesjährige GOSINT-Con, dass jemand sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, wie baue ich mein OSINT-Tool und das vielleicht mit ein bisschen KI-Unterstützung.
Ja, das würde mich freuen.
Du hast ja dann dankend abgelehnt.
Genau, wir haben ja ein bisschen was anderes zu tun an dem Tag, aber vielleicht auch hier der Aufruf. Wir haben jetzt schon ein ganz spannendes Thema zum Thema OSINT in China. Wir haben 2, 3 andere in der Pipeline und wenn wir jetzt jemanden finden würden, der wirklich aus der Praxis für die Praxis berichtet, wie man sich da selber was zusammenbaut und gerne auch mit dieser KI-Unterstützung, da habt ihr 2 dankbare Abnehmer, wenn ihr das gut aufbereitet.
Genau, und wer sich nicht auf die Bühne traut, zumindest ein Ticket sichern, weil die gehen gerade ganz gut weg.
Wunderbar, dann haben wir wieder eine spannende Folge gehabt mit so einem quasi Spotlight zum Ende, auch wenn das jetzt nicht so genannt wurde. Bisschen Tool-Bashing und das Wichtigste, wir haben wieder jede Menge Spaß gehabt und ganz viel zu unserem Lieblingsthema gesprochen. Und da freue ich mich auch jetzt schon auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis Ciao. Zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.